Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Freitag, am 5. Mai 2023, sprechen wir über Coinbase-Commitment in den USA, sprechen über die Cash-App in den USA und deren Erträge, dann sprechen wir über die Krypto-Handelsvolumina im momentanen Markt, die Bitcoin-Mining-Einnahmen seit dem Beginn von Bitcoin und Israel, welches Krypto-Accounts beschlagnahmt von Terrororganisationen sowie ETH-Liquid-Staking, was da die Situation ist. Springen wir in diese erste News Story, und zwar sprechen wir über Coinbase, welche wir ja in den letzten Tagen immer wieder erwähnt haben. Und zwar ist es gestern zum Q1 Earnings Call gekommen. Das heißt, die Quartalsergebnisse wurden präsentiert von Coinbase, unter anderem vom CEO Brian Armstrong. Jetzt hat Brian Armstrong neben den Zahlen noch weitere interessante Statements von sich gegeben. Eines ist sicherlich, dass er ein 100%iges Commitment den USA gegenüber ausgesprochen hat. Das, nachdem es einige Gerüchte gab in den letzten Wochen, bei welchen es hieß, dass die Firma als Ganzes eventuell nach Großbritannien auswandern oder vielleicht nach Asien gehen würde, weil dort das regulatorische Umfeld entsprechend begrüßender sei. Er sagt aber gleichzeitig, dass obwohl er grundsätzlich Vertrauen in den Kongress in den USA hat, er auch eine gewisse Unsicherheit gegenüber der SEC, also der Börsenaufsicht, sehe. Er hat nochmal doppelt unterstrichen, dass sie in dem letzten Jahr mehrmals sich mit der SEC getroffen haben und auch immer wieder sie gebeten haben, entsprechend bezüglich der Regulierung Klarheit zu schaffen bzw. ihnen gewisse Vorgaben zu machen. Nachdem diese Vorgaben nicht gekommen sind, aber dann die SEC die Wells Notice ausgesprochen hat, hat sich der CEO natürlich irgendwo frustriert geäußert, dass die SEC grundsätzlich nicht an einer Zusammenarbeit interessiert sei. Sie haben vor etwa 2 Wochen zusammen mit dem Chief Legal Officer ein Video herausgebracht, bei welchem sie auch direkt die SEC adressieren und an einer möglichen Lösung arbeiten möchten. Sollte es allerdings nicht zu einer möglichen Lösung mit der SEC kommen, werden sie sich auch vor Gericht entsprechend verteidigen. Das war das Statement von Brian Armstrong und dem Chief Legal Officer. Wie diese Situation sich entsprechend entwickeln wird, werden wir in den kommenden Wochen sehen. Ich glaube, es ist ein sehr wichtiger Fall, um vor allem auch Kryptos in den USA als Ganzes weiterhin zu betrachten. Wir bleiben gleich in den USA und sprechen über die Cash App. Das ist eine Applikation, die oft auch im Alltag von Retail-Kunden gebraucht wird, um sich Geld von A nach B zu schicken. Und die Cash App hat seit einigen Jahren auch die Möglichkeit, Bitcoins direkt zu kaufen. Das, weil der Gründer von Twitter, Jack Dorsey, und ehemaliger CEO, jetzt nicht mehr CEO, schon damals sein Commitment gegenüber Bitcoin geäußert hat und Jack Dorsey auch der Gründer der Firma Block, welche unter anderem die Cash App und auch Square darunter hält. Jetzt ist das Interessante, dass die Cash App Einnahmen etwa 2 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2023 erreicht haben. Das ist ein entsprechendes Wachstum von etwa 18% im Vergleich zum Q4 2022 und 25% im Vergleich zum Q1 2022. Mit Umsätzen spricht man hier aber über die gesamten Bitcoin-Beträge, die man via die Cash App verkauft hat. Die Cash App hatte vor einigen Jahren auch gewisse Pläne, nach Großbritannien und die Eurozone zu expandieren, hat dann schlussendlich aber nie wirklich Fuß gefasst hierzulande. Ich glaube, eine Applikation wie die Cash App könnte auch hierzulande relativ gut funktionieren, weil die Leute sich so nicht nur Geld von A nach B schicken können, sondern eben auch Bitcoins kaufen und auf ihr Wallet transferieren können. Interessant ist auch die nächste News Story, denn die Krypto-Handelsvolumina sind nach 3 Monaten das erste Mal wieder rückläufig. Und zwar haben im Monat April die zentralisierten Kryptobörsen einen Rückgang verzeichnet, das erste Mal in diesem Jahr, nachdem natürlich Januar bis März ein relativ guter Zeitpunkt war, Bitcoin zu handeln, ist im April das erste Mal das Handelsvolumen mit rund 500 Milliarden US-Dollar nur noch halb so hoch wie im März gewesen. Das hat sogar den Zeitpunkt von vor dem Zusammenbruch von FTX erreicht und das wirft natürlich wieder Fragen bezüglich eines neuen Bullmarkets auf. Denn momentan haben natürlich viele Leute die Hoffnung, dass der Bullenmarkt wieder zurück ist und dass der Bärenmarkt schlussendlich beendet ist. Aber Fakt ist, dass in den letzten Monaten sehr wahrscheinlich nur die Leute investiert haben, die bereits in Kryptos investiert waren und entweder in Stablecoins gewesen sind oder ihr Geld einfach auf der Börse gelassen haben, um einen entsprechend guten Zeitpunkt zu finden. Die große Frage ist jetzt natürlich, woher kommt das neue Geld, welches einen allfälligen neuen Bull Market entsprechend anheizen könnte. Diesbezüglich auch nochmal eine interessante Statistik, und zwar hat Glassnode Statistik Zahlen herausgegeben bezüglich den Gesamteinnahmen, die komplett kumuliert sind der Mining-Industrie seit dem Beginn von Bitcoin. Und zwar sind diese Gesamteinnahmen etwa 50 Milliarden US-Dollar bei einer Kostenstruktur von etwa 36,6 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet, dass man grundsätzlich bei den Minern etwa einen Gewinn von 13,6 Milliarden US-Dollar in den letzten Jahren verzeichnen konnte. Das, wie gesagt, seit dem sogenannten Genesis-Block, also dem ersten Block, der in der Bitcoin-Blockchain gemeint wurde. Das zieht natürlich nach wie vor nochmal interessierte Leute in den Mining-Markt rein, wobei wir in den letzten Jahren ganz klar gesehen haben, dass nur die Mining-Pools wirklich profitabel Bitcoins minen können. Es lohnt sich fast nicht, außer man bezahlt fast gar nichts für Strom, das Ganze privat laufen zu lassen, weil die Stromkosten so hoch sind, dass die Einnahmen entsprechend das Ganze nicht decken können. Dann springen wir nach Israel, denn dort wurden mehr als 190 Binance-Accounts beschlagnahmt von der israelischen Regierung oder spezifisch der Israel National Bureau of Counter-Terror Financing. Das heißt, die Anti-Terror-Finanzorganisation hat unter anderem Binance-Accounts und deren Kryptos beschlagnahmt, die in Verbindung mit der Hamas und der Daesh stehen. Das bedeutet, dass sie im Zuge dieser Anti-Terror-Schritte die Kryptos beschlagnahmt hat, aber auch die Schließung der Binance-Accounts entsprechend bei Binance angebracht hat. Das wirft natürlich jetzt wieder Fragen auf. Hat Binance da irgendwo gepfuscht bezüglich der KYC und AML-Gesetze? Wurden entsprechend hier Accounts gut geheißen anfangs, die schlussendlich Verbindungen zu Terrororganisationen haben? Wo war hier der Fehler? In den letzten Monaten ist Binance immer wieder entsprechend in die Schlagzeilen gekommen, weil man Binance vorgeworfen hatte, dass sie entsprechende KYC und AML-Gesetze in gewissen geografischen Zonen nicht korrekt eingehalten haben. Jetzt seien sogar gewisse Accounts im Bereich von Syrien und Irak entsprechend bei Binance registriert worden, was natürlich jetzt auch wieder diese Frage aufwirft. Die Kryptos, die beschlagnahmt wurden, die sind entsprechend jetzt bei der israelischen Regierung und mehr als 190 Accounts wurden bei Binance entsprechend geschlossen. Zum Schluss sprechen wir noch über Ethereum und die Liquid Staking Plattform Lido Finance. Die hat nämlich 6 Millionen Ether Deposits schlussendlich erreicht, weil letzte Woche unter anderem auch 105.000 Ether in die Contracts geflossen sind. Also etwa 199 Millionen US-Dollar, welche die Gesamteinzahlung auf über 6 Millionen Ether gepusht haben. Das, nachdem das Chapella-Upgrade in den letzten Wochen erfolgreich vonstatten gegangen ist, hat das natürlich wieder gewisses Vertrauen für Lido Finance gebracht. Jetzt wurde zum Beispiel auch in der Mitgliedschaft gerade letztens diskutiert, was ich zum Thema Staking entsprechend halte, beziehungsweise welche Organisation oder welche Plattform ich dabei unterstützen würde. Meiner Meinung nach ist Lido Finance die Nummer 1 und sollte da entsprechend auch Priorität genießen. Von der Ethereum Foundation offiziell unterstützt wird auch Rocket Pool, welches den Ethereum-Stakern auch ermöglicht, Teil Ethereum entsprechend zu staken, ohne dass man die 32 ETH staken soll. Es gibt da natürlich dann noch andere Möglichkeiten. Es gibt auch zentralisierte Anbieter, aber von diesen würde ich momentan sicher wegbleiben, weil zum Beispiel Coinbase und Kraken die Dienste entsprechend entweder einstampfen mussten oder sehr wahrscheinlich einstampfen werden in den kommenden Wochen. Von daher, auf Lido Finance und Rocket Pool kann man grundsätzlich setzen, wenn man sich dem Smart Contract und Governance-Risiko entsprechend bewusst ist. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns am Montag wieder. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Macht's gut und bis dann.